Unsere Sommerinterviewreihe mit den Hauptdarstellern des Elsbe Festivals 2026 geht weiter und heute wird's richtig düster. Könnte man meinen. Stimmt aber gar nicht. Mir sitzt zwar der Darsteller des Frederick Center gegenüber, also jener Figur, die der Inbegriff des Bösen ist für alle Karl-May-Fans, aber der Darsteller hinter der Rolle, das ist ein total sympathischer Friedrich Groth, ist heute bei mir zu Gast, der ganz überraschend eigentlich für ihn selber auch dieses Jahr auf der Karl-May-Bühne in Elsbe beim Elsbe-Festival den Frederick Center spielt und er erzählt, wie er dazu gekommen ist, was er sonst noch so gemacht hat und vor allem von seiner großen Leidenschaft, den Pferden. Pferde beim Film, das ist eine seiner wichtigsten Tätigkeiten und da kommen dann plötzlich auch ganz berühmte Namen ins Spiel, wie Sean Connery und was er mit denen zu tun hat, das erzählt er uns heute. Mein Name ist Klaus-Peter Kappest. Herzlich willkommen bei Kappest Kompakt. Heute könnte es hier im Wollcast-Studio ordentlich gefährlich werden. Frederick Center sitzt mir gegenüber, der Bösewicht aus Winnetou 1. Allerdings, eigentlich ist er ein ganz lieber. Friedrich Groth kommt aus Österreich, aus Amstetten in Niederösterreich, wohnt heute im Ispertal im Waldviertel und hat eine richtig spannende Biografie. Also der hat jetzt heute einiges zu erzählen, denn er hat eigentlich eine Handelsakademie besucht. Da war also ihm, glaube ich, überhaupt nicht in die Wiege gelegt, dass er heute auf der Karl-May-Bühne einer der großen Stars ist. Pferde spielen eine extrem wichtige Rolle, da haben wir uns sicherlich intensiv drüber unterhalten. Old Shatterhand kommt auch vor in verschiedenen Rollen. Also erstmal herzlich willkommen, Friedrich Groth.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ihr habt ja unheimlich viel zu tun, eigentlich einen ganz engen Spielplan, kaum Freizeit, das haben wir schon von anderen gehört. Und deine Freizeit verbringst du dann hier im Wollcast-Studio in Oberkirchen. Also danke, dass du da Lust drauf hast. Und beginnen wir doch aber mal da, wo dich die Leute jetzt erleben können. Frederick Center. Wie bist du zu dieser Rolle gekommen?
Naja, wie soll ich das sagen? In aller Kürze. Eigentlich wäre ich als Rattler besetzt gewesen. Wir hatten dann von dem Kollegen einen gesundheitlichen Ausfall. Und daraus resultierend, Marco Kühne, unser Regisseur und Produzent, fragte mich, ob ich die Rolle des Frederick Center übernehmen möchte. Und ich habe natürlich sofort zugesagt, weil das eine wunderschöne Herausforderung ist.
Das heißt aber, du hattest extrem wenig Vorbereitungszeit. Wie lange konntest du arbeiten an der Rolle?
Naja, eigentlich keinen Tag. Wir hatten nach der Frage 2 Stunden später Proben und am Abend bekam ich das Buch. Und ab dem nächsten Tag war ich Frederick Center und nicht mehr Rattler.
Das ist ja schon wirklich eine große Herausforderung für einen Künstler.
Ja, oder? Das kann ich nur bestätigen. Es ist nicht einfach. Ich habe dann aus Rücksicht auf die Produktion und auf die Kollegen versucht, innerhalb von 5 Tagen mir den Text, wie man das so schön bei uns sagt, raufzuschaufeln, was mir Gott sei Dank gelungen ist. Und ja, mit 5 Tagen Figurenentwicklung, Rollenprofil für mich selber finden, wie ist der Mensch, was tut der Mensch, warum tut das? Und dem Buch von Marco Kühne habe ich dann den Frederick Center zu dem gemacht, was man heute beim Elsbe Festival sieht.
Ja. Kannst du denn dazu was sagen? Was hast du dir gedacht? Was für ein Mensch ist das? Warum macht er das, also was er da tut?
Naja, ich bin aus meiner Geschichte heraus mit dem amerikanischen Westen der Pionierzeit bewandert. Der Frederick Center kann eigentlich nur der klassische Profiteur der Eisenbahnzeit sein, der Zeit sein, wo die Eisenbahn Amerika erschlossen hat. Und da war es nicht unüblich, dass jene Leute ihren Salär, ihr Einkommen daraus bekamen, dass sie entlang der Bahnstrecke Grundstücke bekamen und je weniger Geld aufgebraucht wurde für den Bau, desto mehr blieb in der Kasse für die Macher der Eisenbahn über. Und als das komme ich auch dort in Sheraton an, weil ich eigentlich anfangs nur danach trachte, die Bahn so schnell wie möglich voranzubringen, bis ich das Gold der Apachen sehe. Und dann eigentlich kippt die Figur in der Gier nach Macht, die ihm ja gegeben ist, und Geld, sonst wäre er ja nicht das, was er ist als Profiteur, schwenkt er um und will eigentlich nur mehr das Apachengold. Die Eisenbahnstrecke ist ihm zweierlei. Und dann geht es nur darum, alles, was ihm im Weg steht, aus dem Weg zu räumen, ohne Rücksicht auf Verluste, um den Nagezil zu finden und das Gold der Apachen zu erschließen.
Und wie äußert sich dann diese Veränderung? Also wie bringst du die auf die Bühne, die innere Veränderung, die Antriebsveränderung? Also äußert sich das im Äußeren der Figur auch
irgendwie? Ja, schon ein wenig. Man kann es natürlich in der kurzen Spielzeit mit den wenigen Szenen dem Publikum nur sehr einfach nahebringen. Anfangs ist der Mann, dieser Frederick Center, ein sehr arroganter, ein sehr überheblicher, von sich voreingenommener Geschäftsmann und kippt dann bis zum Ende hin in seiner Gier, in den leichten Wahnsinn und letztlich auch in die Feigheit, als er erkennt, dass er dafür mit seinem Leben bezahlt.
Und was natürlich allen Leuten sofort extrem auffällt, ist die Stimme. Du bist ein Stimmakrobat eigentlich. Kannst du mal einen Satz mit der Stimme von Frederick Center sprechen? Die ist ja völlig anders als deine eigene.
Worte, Versprechen, Papier. Was hier zählt, bestimme ich.
Ja, das ist ja unglaublich eigentlich. Also hast du das gelernt? Also wie bist du dazu gekommen? Wie viele Jahre muss man studieren, um so mit Stimme umgehen zu können?
Das ist nicht ein Handwerk, das man erlernen kann. Natürlich kann man es als Handwerk erlernen. Ich musste Ehrlichkeit halber sagen, ich habe es nicht als Handwerk erlernt, meine Stimme zu bedienen, sondern ich habe den Genuss, dass ich seit über 30 Jahren bei Karl May Festspielen auf der Bühne stehe und mit sehr vielen großen, guten Leuten arbeiten durfte. Und mir da das eine oder andere abgeguckt habe und durch meinen Lebensweg auch die eine oder andere Ausbildung dann in dem Zusammenhang genießen durfte. Aber ich habe jetzt nicht, wie manche meiner Kollegen, ein praktikables Schauspielstudium erleben dürfen, sondern ich komme aus einer ganz anderen Ecke.
Ja, ich glaube, da müssen wir auch mal kurz drauf eingehen. Handelsakademie war das Stichwort. Wie kommt man von der Handelsakademie zu Frederick Center?
Die mich kennen, wissen, ich plaudere sehr gerne und ich will mich auch nicht verplaudern mit dir hier, sondern das wirklich sehr knapp alles halten. Also die Handelsakademie in Österreich ist eine Wirtschaftsschule mit Abitur, wie man hier sagt, oder Matura, wie man bei uns sagt, im Abschluss, die dich zum Kaufmann macht. Und das war mir einfach vom Talent oder von meinen Eltern auch ja so vorgegeben, auch aus der Familiengeschichte ein bisschen. Mein Großvater war Steuerberater und ich habe diese Ausbildung gemacht. Aber als ich im Abschluss war, habe ich schon angefangen, Veranstaltungen zu machen, mitzumachen bei Großveranstaltungen, Musikveranstaltungen und bin so eigentlich weg von diesem Spektrum in die Unterhaltungsbranche gerutscht. Letztlich, was ich bis heute feiere und was ich bis heute als eine wunderschöne Möglichkeit des Lebens sehe. Es hilft mir aber natürlich, weil ich in meiner Selbstständigkeit, ich bin auch seit über 35 Jahren Unternehmer, mir einfach eine Basis gegeben hat, auf der ich aufbauen konnte.
Da hast du natürlich vielen anderen Künstlern, mir unter anderem auch, gewaltig was voraus. Ein bisschen kaufmännische Ausbildung ist wirklich nicht verkehrt, wenn man selbstständig ist. Du hast gerade schon Show und Veranstaltung und sowas erwähnt. Also die Regie bei großen Show- und Veranstaltungssachen. Und das war ja auch lange Zeit ein wichtiger Teil in deiner
Tun. Ist ein Teil meiner Lebensgeschichte. Ich habe in Österreich für verschiedene Großveranstalter und Institutionen wie für das Land Niederösterreich oder die Wirtschaftskammer Niederösterreich, das ist so die Vereinigung, wie in Deutschland gibt es die Handelskammer, bei uns ist das die Wirtschaftskammer, durfte ich Großveranstaltungen und Imagefilme für die entwickeln, vom Buch, von der Regie her bis hin zur Umsetzung. In der letzten Konsequenz ist das aber auch alles bei mir daraus entstanden, dass ich irgendwann bei Karl May Festspielen begonnen habe.
Ja, wie bist du mit Karl May in Berührung gekommen?
Ja, ich habe hier einen sehr, sehr lieben, guten Freund und Kollegen, der auch heuer mit mir in Elspe sein darf. Das ist Thomas Kotzol, der heuer hier den Old Shatterhand spielt. Ich habe ihn Anfang der 90er Jahre in Gföhl, wo in Österreich das alles seinen Ursprung fand, kennengelernt. Daraus ist eine sehr innige und sehr gute Freundschaft geworden. Und ich bin durch die Entstehung dieser Freundschaft und durch das Interesse zu dem Thema, ich bin von Kindesbeinen mit Pferden verbunden, mit Karl May, Indianern, Wilder Westen, ging das eigentlich dann sehr schnell und ja, daraus wurde mehr als eine 30-jährige Geschichte rund um Karl-May-Festspiele im deutschsprachigen Raum.
Was war zuerst, Pferde oder Karl-May?
Pferde. Also eigentlich fast gleichzeitig. Da hole ich jetzt ein bisschen aus. Mein Großvater war Kriegsveteran und fuhr mit Leidenschaft Kutsche, hatte nur eine Hand, also nur einen Arm, und wollte mich deswegen nie am Kutschbock mitnehmen. Darum hat er den damals 5-Jährigen auf das linke Pferd, auf das sogenannte Sattelpferd gesetzt und sagte, halt dich an den Ringen fest. Und so begann es, dass ich auf Pferden sitze, und das ist bis heute der Großteil meines Lebensinhaltes, dass ich mich mit Pferden beschäftige. Gleichzeitig drückte er mir, ich weiß es heute noch, es war Schuhhand 1, das Buch mit 5 Jahren in die Hand. Ich hatte damals Mumps, damals wurde man gegen sowas noch nicht geimpft, und begann darin zu lesen, unter seiner Anleitung Buchstaben zu erkennen. Und so lernte ich durch Karl May lesen und durch meinen Großvater aber auch Pferde zu reiten im weitesten Sinne.
Das ist ja eine wunderbare Geschichte. Also da sind ja zwei wichtige Dinge des Lebens vom Großvater und die dich dann sehr geprägt haben. Wir werden das Stichwort Old Schuhhand, glaube ich, später nochmal aufgreifen müssen. Denn der hat ja noch in späterer Phase wieder eine große Rolle gespielt. Du hast gerade schon Thomas Kurzioller erwähnt, der jetzt den Old Shatterhand hier in Elspe spielt. Kannst du das nochmal etwas genauer erzählen? Wie ist das gekommen, dass ihr euch kennengelernt habt?
Naja, ich war kurz nach meinem Schulabschluss für ein Künstlermanagement tätig, als Road Manager, das heißt das Management vor Ort für Auftritte von Stars und Künstlern, vordergründig im Schlagerbereich, und da gibt es einen österreichischen Schlagerbaden, auch ein lieber guter Freund von mir, der Waterloo, früher auch mit Waterloo und Robinson bekannt, auch im deutschsprachigen Raum, und der sollte an einem Veranstaltungstag in Gföhl bei den Karl-May-Festspielen Good Old Hollywood is Dying singen. Und das Management schickte mich als Road Manager voraus, um das gesamte Bühnensetting abzuklären, das Reiten abzuklären, weil das sollte im Zuge dessen auch auf die Bühne reiten. Und der Manager meinte damals, ach Friedrich, sei so gut, fahr da mal hoch, guck dir das mal vorher an, bevor wir da zusagen, dass man dann mit Sicherheit weiß, dass das auch funktionieren wird. Bin da hochgefahren. Man hatte gerade Vorstellung, ich habe mich verfahren, ich bin bis in die Backstage mit dem Auto gefahren, bekam auch dementsprechend eine Rüge vom Produzenten, das war damals Thomas, sein Vater. Und da habe ich Thomas kennengelernt und das war der Ursprung unserer Freundschaft und die bis heute anhält. Und ich erlebte das erste Mal in meinem Leben Karl-May-Festspiele. Man kam ins Gespräch über Indianer, über Pferde, über den Wilden Westen, über Karl-May. Ja, und ich bin hängen geblieben und habe dann durch die Jahre die verschiedensten Bühnen mitbetreut, mitgespielt. Aber das ist der Ursprung, liegt bei Thomas Kurzioll.
Das ist ja der Schritt vom Manager, vom Pferdemenschen auf die Bühne zum Spiel. Doch, ja, ist ein großer. Also wie ist das genau vorgegangen?
Das ähnlich wie heuer hier beim Center. Ganz ehrlich gesagt, ist unvorstellbar, diese Gleichheit, die sich für mich ergibt. Ich habe 1994 das erste Mal bei Karl-May-Festspielen in Winzendorf eine Rolle gespielt. Ich war damals dort für den produzierenden Verein und die produzierende Gemeinde. Durch meine Gründermitgliedschaft und Mitbegründer dieser Bühne als Produktionsassistent eingesetzt. Und hatte eigentlich planmäßig gar nicht mitzuspielen. Und ein lieber Kollege, der damals dort gespielt hat, hat sich bei einer der Proben verletzt und dann kam die Regie und die Produktionsleitung zu mir und sagt, du kannst reiten, du kannst spielen, also du kannst reden, also kannst du spielen auch. Es war mir vollkommen unklar, wie das gehen sollte und ich musste dann innerhalb von einer halben Stunde, und ich kann Gott sei Dank sehr leicht Text lernen, den Text für den Tango lernen und damit stand ich auf der Bühne. Und seitdem habe ich die Bühne auch nicht mehr verlassen.
Also der Tango war es auch gleich, also das ist ja nun nicht eine ganz unwesentliche Rolle.
Ja, sie war sehr klein geschrieben, damals bei uns in Winzendorf, dann war es auch möglich und wurde als Weißer Wolf geführt, weil der Regisseur, der das machte, sich nicht an alle Vorgaben Karl Mays hielt, aber es war letztlich die Figur des Tango, des Widersachers unter den Indigenen zu Winnetou und Old Shatterhand.
Also das ist ja eine ganz spannende Sache, die dich da... Wie ging es dann weiter? Was hast du gespielt?
Naja, dann ging es weiter. In den Folgejahren spielte ich Figuren im Tal des Todes, den Tokemun, also auch einen bösen Indianer. Dann letztlich an der Seite von Waterloo, den man 1999 als Winnetou nach Winzendorf holte, spielte ich den Old Shatterhand. Und dann, nach vielen dieser Ausflügen als böser Indianer und dem Old-Shoehand, kam die Geschäftsführung, die damalige, und die Gemeindeführung zu mir und sagte, du bist ja so ein bisschen im Produktionsbereich unsere rechte Hand. Wir kommen mit dem Output, der Qualität, dem Qualitätsanspruch, den wir haben, mit der momentanen künstlerischen Leitung nicht zurecht. Könntest du nicht jemanden empfehlen? Weißt du nicht jemanden? Und ich habe dann, ob unserer gemeinsamen Freundschaft, dann gesagt, ja, kenne ich wen. Ich kenne meiner Meinung nach den besten, den es damals in Österreich für so etwas gibt. Ich kontaktiere dann mal den Thomas Kotziol, bin nach Kärnten gefahren, wo er gespielt hat unter seinem Vater, und habe ihn einfach gefragt, ob er nicht Lust hätte, die künstlerische Leitung der Bühne Winzendorf zu übernehmen. Und er sagte, ja, aber du spielst an meiner Seite. Also, ja, wenn du das willst. Und dann habe ich noch ein Jahr unter ihm den Old Shoehand gespielt und in der Folge dann den Old Shatterhand.
Ja, also das, was er jetzt in Elspe macht, hast du dann in Winzendorf gemacht. Wie lange wart ihr da zusammen? Also wie hat sich das weiterentwickelt?
Das hat sich über Jahre, also wir haben dann Verschiedenes gemeinsam gemacht. Ich bei meinen Filmproduktionen ihn immer wieder zugeholt als Swordmaster oder Combatmaster. Ich hab an seiner Seite dann auch in Kärnten gespielt, und zwar wiederum den Bösewicht im Ölprinz 2008, den Frank Butler und er den Winnetou. Also wir sind freundschaftlich immer nebeneinander, aber oft auch mal schon gegenüber, so wie jetzt auch heuer in Elspe.
Ja, das passt doch dann ganz wunderbar. Jetzt hast du gerade ein Stichwort genannt, das lässt mich aber auch für euch horchen, Filmproduktionen. Du hast auch eine große Ader da zum Film, anders als die Kollegen. Also die meisten Kollegen haben bisher immer so für die Bühne geschwärmt, aber du arbeitest für den Film. Was reizt dich am Film?
Ja, was reizt mich am Film? Also ich muss vorweg was sagen. Als Schauspieler reizt mich die Bühne mit dem Live-Charakter, mit dem Sens zum Publikum natürlich mehr. Aber mein täglich Brot ist meine große Liebe, die Pferde. Und ich bin seit Anfang der 90er Jahre Horsemaster für einen Film. Ich durfte sehr große, gute Leute in der Branche kennenlernen, war am Anfang als Schüler letztlich bei Filmproduktionen bei, habe aber mittlerweile selbst als Horsemaster, wenn ich alle Produktionen zusammenrechne, schon fast an die 60 Stück hinter mir und verdiene mein täglich Geld beim Film. Als Horsemaster, das Schöne daran ist, man kann beim Film mit Pferden ein Stück weit die Vergangenheit zum Leben erwecken. Das kann man im Theater natürlich auch, aber im Film sind oft andere Möglichkeiten gegeben, weil du in der Vorbereitungszeit und in dem, wie soll ich sagen, beim Theater muss man es mehrfach reproduzieren können, beim Film genügt es, wenn es einmal so funktioniert, wie es das Publikum auf der Leinwand sieht. Das macht die Arbeit ein Stück weit einfacher, beziehungsweise man kann durch Training sehr viel mehr vorbereiten, was ich im Theater nicht kann. Im Theater kann ich vorbereiten, aber das Risiko ist halt mit dem Lebewesen Pferd immer gegeben, dass der mal sagt, nein, heute mag ich nicht. Beim Film kann ich sagen, nein, dann müssen wir es halt morgen nochmal machen. Das kann ich im Theater nicht sagen, weil das Publikum natürlich erwartet, das zu sehen, was man sich erträumt oder was eben die Handlung bedarf. Das beim Film kann ich das, wir müssen eine Stunde warten und wir machen es mit einem anderen Pferd, oder wenn der Schauspieler nicht damit zurechtkommt, kann man den Schauspieler nochmal reintrainieren. Das geht in einer Live-Show einfach nicht. Die Leute müssen das schon mitbringen. Das ist beim Film, kann ich das stückweise hinarbeiten, bis der Traum, die Illusion Realität wird. Und was ich eben sagen wollte, die Vergangenheit zum Leben erwecken. Du drehst an Orten der Welt, auf Burgen, auf Schlössern, in Wüsten, in Steppen, wo ansonst nie man mit einer Show, einem Theater hinkommen würde. Ich habe von Marokko bis Russland, von Frankreich bis Luxemburg, von Mexiko bis Spanien Filme gedreht, und an diesen Orten reitet sonst niemanden. Was ich für mich, um ein Beispiel zu nennen oder einige kleine Beispiele zu nennen, wir haben in Luxemburg in Vienten vor einer historischen Burg D'Artagnan de Musketeer mit Justin Chambers und Tim Rose gedreht. Und das hat dann schon Feeling, weil dort reitet sonst niemand. Und das ist eine Burg, die in der Zeit entstanden ist. Oder ich habe in Marokko mit Sean Connery gedreht. Wer reitet durch die Wüste mit solchen Leuten? Das erlebst du nur in solchen Kostümen und in diesen Szenarien beim Film. Das geht im Theater und bei einer Show geht das nicht. Du bist dann einfach räumlich gebunden und musst eine Illusion dort vor Ort hinbringen. Es ist einfacher, die Illusion bildlich festzuhalten und den Menschen dann in den Genuss der Unterhaltung zu setzen.
Also die Faszination hast du jetzt natürlich hervorragend rübergebracht, was man jetzt vielleicht sogar gehört hat, so ein bisschen in deiner Stimme, ist das Funkeln in deinen Augen bei den Geschichten. Hast Marocco, Jean Connery und fantastische Namen hast du genannt. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass gerade eben die Arbeit mit Pferden auch so wirklich Überraschungen bietet. Ich denke gerade mal an die Premiere von Winnetou 1. Eine Szene, die mir gut in Erinnerung geblieben ist, als plötzlich von rechts ein Pferd auftrat, ohne Reiter, ohne Zaumzug. Es kam einfach und hat dann da auf dem so ein bisschen gegrast. War einfach da. Das gehörte da definitiv nicht hin. Gibt es solche Erlebnisse auch beim Film, dass die Pferde einfach mal ganz was anderes machen, als das, was sie sollen?
Ja. Ich erzähle da gerne über meinen größten Goof. Also ein Goof nennt man Hoppala beim Film. Wir treten, um beim gleichen Film zu bleiben, D'Artagnan de Musketier. In den 2000ern und ich dubelte den Justin Chambers, den D'Artagnan, sollte bis ganz knapp an das Burgtor mit meinem Pferd reiten. Peter Himes führte damals Regie und der Peter sagte zu mir, Freddy, stop as close as possible to the door of the castle. Und ich reite im Galopp hin und stoppe das Pferd und normalerweise kommt irgendwann, cut it, we have it, was auch immer, irgend so eine Aussage, man weiß, man kann aus der Spannung gehen. Und ich reite mit meinem Pferd da hoch, stopp, ganz knapp vor dem Burgtor, also wirklich so 1-2 Zentimeter, das Pferd in Versammlung, also mit senkrechter Stirnplatte. Und es kommt nichts und es kommt nichts. Und ich dachte mir irgendwann, warum, das gibt's nicht, da hat's was. Es hatte nichts. Ich habe dann aber trotzdem den Zügel ausgelassen. Und das Pferd hat nur das Haupt gestreckt und ist mit der Nasenspitze an dieses Burgtor gekommen. Ich dachte, das Burgtor sei das Burgtor. Es war Nachtdreh, es war alles mit bisschen Nebel gemacht. Es war nicht mehr das Original-Burgtor, es war ein airgebrushtes Spezialtor aus Styropor, das schon mit Pyrotechnik versetzt war und man hat absichtlich die Kameras laufen lassen für den Anschluss, dass man dann die Explosion des Burgtors und den Durchritt drehen kann. Das wusste ich nicht. Mein Pferd hat aber dieses sich nach innen montierte Burgtor mit 6x4 Meter mit der Nasenspitze während laufenden Kameras umgeworfen. Das zerschellte an den Montagen drinnen und ich dachte, ich muss mich verkriechen. Ich wusste nicht, wo ich hin soll. Ich habe mich sowas von geschämt. Alle haben dann letztlich gelacht. Es war mir niemand böse. Aber das Pferd hat mit der Nasenspitze einfach das Burgtor eingedrückt.
Das hätte man ja fast im Film drin lassen können. Also, das ist ein allmächtiges Pferd. Also, ja, wunderbar. Du hast ja aber auch eben vielen Prominenten das Reiten beigebracht, oder? Das, wie funktioniert das? Wen hast du da in diesem Zusammenhang kennengelernt?
Naja, was soll ich sagen, wenn du beim Film als Horsemaster bist oder in jungen Jahren als Kaskadeur, also der unter einem Horsemaster arbeitet, dann muss man dort ja auch die Schauspieler antrainieren. Die kennen die Pferde nicht, die sie reiten können, teilweise reiten, teilweise nicht. Der Regisseur hat Vorstellungen, die der Schauspieler machen soll. Also wird das alles im Vorfeld erarbeitet. Das ist ein sehr enges Zusammenspiel zwischen dem Coach, dem Trainer oder dem Horsemaster selbst und dem jeweiligen Schauspieler dann. Und ich habe Leute am Pferd gehabt, wie eben Tim Rose, Justin Chambers, Tobias Moretti, Sam Riley, um nur einige zu nennen. Also die Liste ist bei fast 60 Produktionen dementsprechend lang. Ja, aber die haben alle bei mir Reitunterricht gehabt, beziehungsweise nicht zwingend immer Unterricht, sondern das Einstellen der Bilder, die der Regisseur letztlich mit dem Schauspieler vor der Kamera drehen will, beziehungsweise auch das dafür hintrainieren der Pferde, dass auch die Pferde dementsprechend schon vorbereitet sind.
Schauen wir mal auf die Pferde. Wie bildest du die selber aus? Wie machst du das? Welche Technik? Also ist das jetzt eher ein Western-Reitstil oder wie gehst du ran an die Sache?
Grundsätzlich möchte ich da einen Lehrer von mir zitieren. Mario Loraschi sagte mal zu mir, und der Mario Loraschi ist für mich einer der größten, den wir in der Branche haben, ein Franzose, der in Paris lebt, er sagte mal zu mir, Freddy, we don't ride a style, we ride horses. und das kann ich nur unterstreichen, ich arbeite mit Pferden, mit Kaltblütern, genauso wie mit spanischen Tieren, die wir bevorzugen beim Film, weil sie sehr schnell lernen. Aber nach Wunsch des Regisseurs, vom Friesen bis zum Lipizzaner, ich hatte jetzt erst für die Wiener Festwochen, die ja jährlich stattfinden, zum 75-jährigen Jubiläum, einen Lipizzaner im Museumsquartier in Wien, im ersten Bezirk, in den Vorstellungen, in der Theaterproduktion. Du musst immer nach den Anforderungen oder Wünschen des Regisseurs versuchen, dem Pferd die Bilder, die Umgebung, die Gegebenheiten so gut es geht vorweg in einem Training von, ja, je nach Pferd und je nach Anforderung. Beim Film sind es manchmal bis zu 6 oder 9 Monate Vorbereitung fürs Theater. Wenn wir fürs Theater in Wien Pferde vorbereiten für Schauspieler indoor, dann sind das in der Regel 2-3 Monate. Im Zusammenspiel, aber da wird dann minutiös gearbeitet, um das reproduzieren zu können. Da wird dem Pferd gezeigt, je nach Rasse, je nach Ausbildung. Wenn ich jetzt einen Quarter für einen Western trainiere, dann wird der natürlich Western geritten. Die Ausbildungen habe ich alle erleben dürfen, was das Reiten betrifft, also von klassischer englischer Reitweise bis zum Westernreiten bis hin zur ganzen spanischen Toma Vaquera, Toma Klassiker, weil ich eben vordergründig auch hier in Elspe meine eigenen Pferde reiten darf, die dann auf spanische Reitweise geritten werden. Es geht anders nicht, weil die Tiere damit aufgewachsen sind und diese Ausbildungen genossen haben. Aber je nach Reitweise hat nichts damit zu tun, dass man die Verwendung des Pferdes nicht auch für was anderes machen kann. Man muss dann nur dem Pferd unter den Hilfen, die es kennt, die Umstände näher bringen.
Welche Rolle spielen denn Pferde ansonsten in deinem Leben? Also ist das jetzt dein Beruf oder haben sie auch in deiner Freizeit eine Bedeutung?
Ich lebe mit meinen Pferden, also unsere Pferde, die meine Frau und ich für diese Dinge halten, leben bei uns zu Hause. Ich mache auch mit meiner Frau gemeinsam den Stall selber für unsere Tiere, weil uns das wichtig ist, dass die Tiere an uns gebunden sind, dass die Tiere eigentlich Teil unserer Familie sind. Also den Rappen, den ich hier reite als Frederik Center in Elspe, das Pferd habe ich vor 3 Jahren gekauft und ich verbringe jeden Tag mit ihm. Das Tier sieht mich jeden Tag, spürt mich jeden Tag. Und es sind auch gewisse Extremdinge beim Film oder auch in so Shows nur möglich, wenn das Tier dir vertraut und du dem Tier vertrauen kannst. Und das setzt eine sehr große Bindung voraus.
Das heißt, eine Beziehung, wie vielleicht andere sie zu ihren Hunden kennen, so eine ähnliche Beziehung baust du zu deinen Pferden auf.
Ja, das ist richtig, das kann man so sagen.
Viele wünschen sich ja sowas. Wie macht man das?
Das ist ein sehr langer Weg. Man muss die Sprache dieser Tiere von der Körperlichkeit genauso kennenlernen wie ihren eigenen, wie soll ich sagen, jedes Pferd hat als Lebewesen einen Charakter und eine Seele. Und diese 2 Dinge muss man lesen lernen. Reiten technisch kann man ganz schnell lernen. Tiere lesen lernen, um das Verhalten, um ihre Gestik, ihre Mimik, ihre Ängste zu verstehen, muss man sich in das Tier versuchen, von der Art, wie sie sind, hineinzuversetzen. Viele Reiter werden den Kopf schütteln, aber meine Lebensweisheit zum Thema Pferd ist, man soll nicht versuchen, die Tiere zu Menschen zu machen, nicht das Pferd zu vermenschlichen, sondern sich als Mensch dem Pferd so weit anzunähern, um zu agieren und zu denken und zu ticken wie das Pferd, mit dem man zu tun hat, dann wird die Brücke zwischen Mensch und Tier sehr schnell geschlagen sein.
Also da habe ich das Gefühl, da kann man absolut nicht den Kopf schütteln drüber. Das klingt extrem klug und das bedeutet im Grunde ja, du lernst die Sprache der Pferde so gut es geht. Also ihr könnt ihr euch dann im Rahmen des Möglichen unterhalten, sozusagen? Ja, das Pferd teilt dir etwas mit?
Naja, das kann man so sagen. Nach all den Jahren bin ich imstande, die Reaktionen an Nüstern, Augen, Ohren, Verhalten, Atmung, Schnelligkeit der Atmung und dergleichen an meinem Pferd zu deuten. An Pferden, die mir begegnen, zu deuten. Hat das Tier Angst? Hat das Tier Stress? Ist das Tier in Vertrauen mir gegenüber? Ist das Tier aufmerksam in der Arbeit zu mir? Gibt sich das Tier dem hin, den Entscheidungen, die ich von ihm fordere, ohne sie zu hinterfragen? Wie groß ist der Vertrauensweg zwischen uns zweien? Also das kann ich relativ schnell nach all den Jahren bei einem Pferd lesen. Natürlich kann man auch, wenn man über 30 Jahre mit Pferden zu tun hat oder sollte man es beurteilen können, ist das Pferd gesundheitlich? Also es ist nicht nur körperlich, sondern auch geistig oder psychisch in einem Zustand, das zu ertragen, erdulden oder zu lieben, was man von ihm will? Oder lehnt es das ab? Und dann Entscheidungen zu treffen, das ist mit dem Tier nicht gut zu machen und mit dem Tier wäre es gut zu machen. Das macht dann auch natürlich die Arbeit und die Erfahrung aus. Das kann man nicht lernen in 20 oder 50 Reitstunden, das kann man auch nicht in 5 Jahren Reitzeit lernen. Ich bin jetzt, wenn ich das so sagen darf, weit über 50 Jahre und habe das mit 5 Jahren begonnen. Also das ist schon ein Prozess, den man durchlebt und Erfahrungen sammelt und vor allem in unserem Beruf dann in Extremsituationen mit Tieren, mit Standarbeit, mit Pferden, egal ob mit Feuer, egal ob mit Klimaumständen. Ich habe gedreht, wie ich vorher schon sagte, in Marokko. Ich habe aber auch gedreht das finstere Tal in Südtirol im Schnalstal auf 2000 Höhenmeter mit Pferden. Im Schnee, im Winter bei minus 20 Grad und 10 km/h Windstärke. Also das umgekehrt, Entschuldigung, mit minus 10 Grad und 20 km/h Windstärke und dazu kamen dann Windmaschinen und Schneekanonen. Also das ist, dann musst du Pferde lesen können, weil wenn die dann unwillig werden, dann wird es ja für alle Beteiligten gefährlich. Wenn die dann Stress haben oder gesundheitlich damit nicht mehr klarkommen, dann musst du vorweg agieren, dass dem Tier kein Leid weder geistig noch psychisch noch körperlich passiert. Und das ist die Grundbasis unseres Berufs. Nicht die Technik, mit dem Pferd arbeiten zu können, das lernt man schnell, sondern das Tier lesen zu können und dem Tier, wie soll ich sagen, ein bisschen der Beschützer des Tieres zu sein. Ein wenig der sein, der die Hand schützend über das Tier hält, dass die Situation nicht das Tier überfordern kann.
Wenn du so gelernt hast, deine eigenen Pferde zu lesen, geht es denn mit fremden Pferden auch so? Also wenn du jetzt einen Film schaust, wo du nicht beteiligt warst, siehst du, wie es den Pferden geht oder auf der Bühne oder vielleicht auch, wenn andere Pferde mit in einer Produktion sind. Du hast ein paar Pferde, andere bringen andere Pferde mit. Siehst du da manchmal, oh, das müsste aber eigentlich anders angepackt werden?
Nein, also ich kann das zum Teil unterstreichen, was du mich gerade gefragt hast. Natürlich sieht man Verschiedenes, aber man muss immer, beim Film ist es schwierig, wenn ich mir einen Film ansehe, kenne ich ja die Umstände nicht. Wenn ein Pferd mal für eine Sekunde ein Ohr anlegt, heißt es ja nicht, dass es jetzt Stress hat. Das kann auch aus einer anderen Situation sein, weil es wohin gehört hat, weil es eine schlechte Kameraperspektive war oder. Man kann natürlich, wenn was länger zu sehen ist, kann man das besser beurteilen. Aber grundsätzlich muss man den Charakter eines Pferdes auch kennen. Das heißt, eine Sekundenaufnahme ist dann nicht entscheidungsgebend. Wenn ich in Produktionen mit Pferden arbeite, muss ich dazu sagen, dass ich grundsätzlich nur mit meinen Pferden arbeite. Das heißt, wenn ich als Horse Master auf Set komme, liefere ich die Pferde, weil ich mich dem Risiko nicht aussetze, dass jemand anderer dann auch Pferde liefert und dann funktionieren die nicht und ich muss mich der Regie erklären. Das geht gar nicht bei Filmproduktionen. Bei Showproduktionen, wenn man Leute zusammenstellt wie hier, maße ich mir nicht an, beurteilen zu können, warum das Pferd jetzt am ersten Tag sich irgendwie verhält, weil jedes Pferd, wie jeder Mensch, hat eine Tagesverfassung, hat eine körperliche sowie geistige wie seelische Verfassung. Der kann mit etwas Stress haben, was ihm in 2 Tagen vollkommen egal ist. Und wenn man das Tier gut und mit Liebe dann heranführt, kann das sich ganz schnell ins Positive drehen, was momentan noch Angst und Stress verursacht hat. Grundsätzlich ist es immer wichtig, dass tiergerecht gearbeitet wird und dass das Tierwohl, wenn Tiere in Film- sowie Theaterproduktionen, Showproduktionen zu sehen sind, dementsprechend berücksichtigt wird, dass das Tierwohl an oberster Stelle steht. Und das freut mich sehr groß, dass das hier in Elsberg auch so der Fall ist und den Pferden hier an nichts fehlt.
Ja, ich denke, da hat ja die Frau von Marco Kühne auch ein scharfes Auge drauf, dass das 100% passt, so wie ich sie kennengelernt habe. Versteht ihr keinen Spaß, wenn das nicht passt?
Kann ich nur unterstreichen.
Ja, schön. Das ist ja gerade für Pferdefreunde, macht das ja natürlich auch entspannter, es mal anzuschauen. Man weiß ja, da stehen Menschen dahinter, die gucken auf das Tier wohl so aufregend und gefährlich das aussieht, dass das eben wichtig eine Rolle spielt. Ist ja ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, sag mal, habe ich gerade das Stichwort Elsbe wieder genannt. Wie war denn jetzt dein Weg nach Elsbe? Wie bist du von den Fernsehproduktionen, von den tollen Filmproduktionen und John Connery in Marokko und dergleichen nach Elsbe gekommen?
Naja, das ist eigentlich gar nicht so ein weiter Weg gewesen. Wie man schon in einem der vorgehenden Podcasts wahrscheinlich gehört hat, Thomas Kotzel hat eine sehr enge Verbindung mit Elspe. Und 2016 war ein Stuntman hier in Elspe, der von mir mit Pferden hier war. Der hatte von mir zwei Pferde hier. Und um das abzurechnen, führte mich der Weg das erste Mal 2016 nach Elspe. Und ich fragte damals Thomas, ob er nicht mitfahren möchte. Und er sagte, ja, es sind genau 30 Jahre, dass ich das letzte Mal da war. Und dann fuhr er mit mir, mit ein paar Freunden und Bekannten hier hoch. In der Folge war ich das nächste Mal in Elspe. Ich habe 2017 in Österreich mit Karl May Festspielen mit meinem Mitwirken dort geendet, auf eigenen Wunsch, zum 30-jährigen österreichischen Jubiläum. Und bin dann einige Jahre von der Bildfläche der deutschsprachigen Karl-May-Landschaft verschwunden. Und 2024 führte mich der Weg auf eine andere Karl-May-Festspielbühne im Süden Deutschlands, wo ich dann als Horsemaster 2 Jahre tätig war, Pferde und Reiter und Equipment geliefert habe, unter anderem. Und im Zuge dessen machte man jedes Jahr, und ich fuhr da immer gerne mit, einen Ausflug zu Kollegen nach Elspe. Da lernte ich Marco Kühne kennen. Und letztes Jahr, als dieser Besuch wieder anstand, sagte ich dann zu Marco, wir werden uns wohl länger nicht sehen. Ich werde wohl endgültig in Karl-May-Pension gehen, weil mein Engagement in Burgrieden werde ich von meiner Seite nicht verlängern. Und er sagte, nee, muss nicht in Pension gehen, da findet man irgendwas. Also wenn du möchtest. Und ich sagte, ja, natürlich möchte ich. Dann, ja, das Resultat sieht man jetzt im Sommer 2026.
Ja, da war Santa natürlich noch nicht auf dem Schirm, aber der kam dann ganz überraschend. Und dann ist ja auch sozusagen auf diese Weise, so ein bisschen in deinem Kielwasser, auch Thomas Kotzeol hier nach Elspe gekommen.
Das würde ich jetzt nicht ganz so nennen. Ich sag mal, ich hatte damit zu tun, aber ich denke, würde es mich nicht geben, hätte der Marco Thomas einfach selber angerufen. Er fragte mich nur in dem Zusammenhang, dann ein paar Tage nachdem ich hier bei ihm heroben war in Elspe 2025, fragte er mich kurz vor der Vorstellung im süddeutschen Raum, fragte er mich, was denkst du, hätte der Thomas Interesse? Und ich sage, weiß ich nicht, ich kann mal vorfühlen. Das tat ich dann auch und ich glaube ein, zwei Tage später haben die dann, nachdem ich die Nummern ausgetauscht hatte, miteinander telefoniert und mehr hatte ich damit nicht zu tun. Das war nur mal so ein Abwägen, ob da vielleicht Interesse bestünde, aber mehr habe ich damit nicht zu tun. Also ich glaube auch ohne mein Zutun hätte Marco Thomas einfach angerufen.
Gut, aber das, die richtige Telefonnummer im richtigen Moment im Handy zu haben, ist ja auch manchmal wirklich eine ganz gute Angelegenheit. Also schön. Ja, jetzt seid ihr beide im Sauerland angekommen. Wie viel hast du vom Sauerland schon erleben können?
Noch gar nichts, ganz ehrlich gesagt, weil wir hier nur am Arbeiten sind und auch an den freien Tagen haben wir dann mit den Pferden, vor allem ich habe ja hier auch meine eigenen Pferde mitnehmen dürfen, dafür bin ich dem Marco auch sehr dankbar, weil ich es liebe, meine Tiere um mich zu haben. Und durch die Arbeit mit unseren Tieren und rund um die Produktion, so wie ich heute hier bei dir sitze, haben wir dann eigentlich noch nicht viel Zeit gehabt, uns das wunderschöne Sauerland anzusehen.
Was machst du denn, um deinen Akku wieder aufzuladen? Also sind das dann deine Pferde tatsächlich auch wieder oder hast du doch irgendwelche anderen Dinge, die du machst?
Ich habe zwei, drei wunderschöne Möglichkeiten, letztlich hier auch durch Marco, und das feiere ich auch immer, dass ich das hier auch wieder so haben darf. Ich habe meine Familie mit hier, also ich habe meine Tochter hier, ich habe meine Frau hier, ich habe meinen Hund mit hier, also ich bin eigentlich auf einem Familienausflug im wunderschönen Sauerland, wenn ich das sagen darf, und meine Familie gibt mir sehr viel Kraft. Das ist so, es ist was Wunderschönes mit der eigenen Tochter, die mittlerweile 25 Jahre alt ist, Seite an Seite, letztendlich, wenn wir auch jetzt gegnerischen Parteien spielen, aber auf der Bühne reiten zu dürfen und zu sehen, wie dein eigen Fleisch und Blut, deine nächste Generation, das lebt, was du begonnen hast. Und das ist was Wunderschönes, das gibt mir sehr viel Kraft. Meine Frau gibt mir sehr viel Kraft und letztlich meine Tiere, die ich ja alle mit habe.
Jetzt seid ihr also alle richtig in Elspe angekommen, zumindest auf der Bühne, vielleicht noch nicht ganz so im Sauerland. Was erhoffst du dir vom Sauerland? Also wenn du mal Ausgang bekommst aus der Bubble rund um die Bühne.
Da muss ich was dazu sagen, was man vielleicht jetzt ganz sonderbar findet. Jedes Mal, egal ob am Weg hierher zu dir oder egal wo wir uns hinbewegen, weg von der Bühne, das Sauerland hat mit meiner Heimat eine sehr, sehr große landschaftliche Ähnlichkeit. Wir haben diese Sanfthügeligkeit im Waldviertel mit diesem vielen Waldbewuchs, genauso wie hier. Ich fühle mich eigentlich hier wie zu Hause. Es ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass diese 1000 Kilometer Distanz in ein anderes Land geführt haben. Es sieht hier aus wie bei mir zu Hause.
Okay, das heißt, du fühlst dich heimisch, was ja auch einem sofort dann wieder Kraft gibt. Hast du mit den Menschen schon irgendwie Kontakt bekommen?
Also alle, die mir hier begegnet sind, sind sehr freundlich, sind sehr herzlich, also eine Willkommenskultur, wie man sie selten wo findet. Ich bin viel auf der Welt herumgekommen, aber der Sauerländer hat was Herzliches.
Ja, das ist, also du hast ja schon ein paar Länder genannt, also hast du ein bisschen was gesehen von der Welt. Also das finde ich toll, tolles Kompliment, da kann ich nur herzlichen Dank sagen. Und warum sollten denn jetzt Menschen diese Willkommenskultur gerade für Elspe besonders in Anspruch nehmen und Weiterreisen auf sich nehmen? Also was ist deiner Meinung nach so das ganz Besondere, was also eine Reise zum Elspe-Festival besonders wertvoll macht?
Also ich bin wahrscheinlich nicht der Erste, der das sagt. Elspe ist für mich die Show der Superlative auf Europas größter Freilichtbühne mit einer Einzigartigkeit, dass die Leute noch dazu unter Dach sitzen und eine Naturkulisse bestaunen dürfen, auf der eine Bühnentechnik, eine Pyrotechnik, eine Möglichkeit vorhanden ist, wie ich sie vorher noch nie in diesem Ausmaß wo erlebt habe. Das ist eine Einzigartigkeit. Also was die Familie Bludau-Kühne hier durch die Jahre geschaffen hat und was hier entstanden ist an Show, an Dingen, das beginnt mit dem Adler und endet mit einer vierspännigen Postkutsche und geht von der Lok zu rund 40, 50 Pferden, die hier eingebunden sind und 60, 70 Leute. Und was mir sehr, sehr, sehr gut gefällt, dass Marco Kühne diese gesamte Show in den Zeitgeist der Gegenwart gehoben hat, wie man es von der Kinolandschaft, und das glaube ich ein bisschen mitbeurteilen zu können nach über 30 Jahren beim internationalen Film, da ist kein Unterschied. Also wenn man sich Fotos ansieht von den Kiowas, die stehen, Seitenbühne, könnte das auch sein aus der letzten Yellowstone-Side-Produktion 1883 oder aus American Primeval oder der mit dem Wolf tanzt. Da sind keine Unterschiede mehr vorhanden. Das entspricht der Sehgewohnheit der heutigen Kinolandschaft, was Marco dort bringt und mit seinem Team, mit uns allen letztlich. Und der Slogan, den er jetzt im Marketing hat, großes Kino, live erleben, bringt es auf den Punkt.
Ja, ich denke, das kann man besser nicht sagen. Also da kann man ja wirklich nur jeden herzlich einladen, die Show sich anzuhören, anzuschauen, anzuhören. Und das habe ich jetzt vor allem deshalb gesagt, weil ich an deine tolle Stimme denke. Im Augenblick Winnetou 1 bis Mitte September noch. Dann nächstes Jahr gibt's den Ölprinz. Kannst du dazu schon was sagen? Worauf da können sich die Leute freuen?
Also das Einzige, was ich bis jetzt weiß, ist, Marco wird dem heurigen Jahr noch einen draufsetzen. Das Publikum wird Großes erwarten. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Ich weiß, dass der tolle Ideen hat, aber letztlich lässt er sich auch von uns noch nicht in die Karten blicken. Und damit fällt es mir schwer, deine Frage zu beantworten.
Ja, das denke ich mir. Also mir hat er auch noch nicht wirklich was verraten, nur dass es eben ganz, ganz tolle Show werden soll. Also wer wirklich aktuell schauen möchte, bis Mitte September gibt es noch fast täglich freitags und montags ist immer frei, aber ansonsten wird jetzt fleißig gespielt. Karten sind durchaus auch im Augenblick noch zu bekommen. Und wer es dieses Jahr nicht schafft, der kommt halt nächstes Jahr. Lieber Friedrich Guth, danke, dass du dir heute an deinem freien Tag die Zeit genommen hast, uns mal ein bisschen Einblick in dein Leben, in das Elspe-Festival zu geben. Danke, dass du hier warst.
Danke für die Einladung.
Und dann allen da draußen auch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass es Lust gemacht hat, sich wirklich mal Elspe anzuschauen. Und wer ansonsten Spaß an diesem Podcast hat, gerne unten einen Abo-Knopf drücken oder einen positiven Kommentar abgeben. Wir freuen uns über jeden, der das Ganze teilt, der es weitererzählt. Denn das sind die Geschichten, die wir im Sauerland gerne erzählen wollen, die wir hier im Wollcast allen Hörern und Hörerinnen näher bringen. Mein Name ist Klaus-Peter Kappest und ich hoffe, wir hören uns wieder. Denn ich werde noch sicherlich auch die ein oder andere spannende Geschichte aus Elspe hier zu hören bekommen.